Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Problem ungelöst. Der Ständerat rüttelt nicht an der freien Arztwahl. Wie man aber den Ärztestopp ersetzen will, bleibt offen. Krise konkret. Die Schweizer Exportwirtschaft spürt den Abschwung. Das zeigen die Novemberzahlen. Lebenslänglich. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal verurteilt den Drahtzieher des Völkermords in Ruanda. Abschied. Nach 17 Jahren hört Werner Marti als Nationalrat auf. Er ist Gast im Tagesgespräch. Rendezvous. Am Mikrofon ist Gudin Vinzenz. Und Andrea Abühl hat die wichtigsten Meldungen.
Die Bevölkerung soll weiterhin die Ärzte frei auswählen können. Dieser Ansicht ist der Ständerat. Er hat die Lockerung des Vertragszwangs im Krankenversicherungsgesetz abgelehnt. Auf die entsprechende Vorlage ist er nicht eingetreten. Diese geht jetzt an den Nationalrat. Das Geschäft wird bereits seit 4,5 Jahren beraten. Es soll die Ärztestopp-Regelung ersetzen, die nächstes Jahr ausläuft. Bisher konnte sich das Parlament nicht auf ein neues Grundmodell einigen. In der Schweiz entscheidet in Zukunft bei Patentstreitigkeiten ein nationales Fachgericht. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat dem Patentgerichtsgesetz zugestimmt. Das neue Bundespatentgericht wird jährlich in rund 30 Fällen abschließend zuständig sein. Bisher mussten in Patentstreitigkeiten oft Richterinnen und Richter entscheiden, die in der komplizierten Materie wenig erfahren sind. Der Bundesrat muss untersuchen, ob Kinder häufiger an Krebs erkranken, je näher sie bei einem Atomkraftwerk leben. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einen entsprechenden Vorstoß gutgeheißen. Der Bundesrat hatte sich dagegen gewehrt. Es gebe in der Schweiz zu wenig zuverlässige Daten. Vor einem Jahr hatte in Deutschland eine Studie gezeigt, dass Kinder häufiger an Leukämie erkrankten, wenn sie in der Nähe eines AKWs wohnten. Gründe dafür konnte die Untersuchung aber nicht liefern. Die weltweite Wirtschaftskrise trifft den Schweizer Außenhandel. Exporte wie Importe gingen im November zurück. Verglichen mit dem Jahr zuvor sanken die Exporte um weniger als 1%, die Importe um gut 4%. Diese Zahlen ergeben sich, wenn man in beiden Jahren mit gleich vielen Arbeitstagen für den November rechnet. Die größten Probleme waren ins Ausland zu verkaufen, hatten die Metall-, die Papier- und die Textilindustrie. Trotz der Wirtschaftskrise sind die Schweizerinnen und Schweizer immer noch kauffreudig. Im Oktober stieg der Umsatz des Schweizer Detailhandels um 4,3%. Teuerungsbereinigt beträgt die Zunahme 2,9%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das größte Plus registrierten die Bereiche Nahrungsmittel, Körperpflege und Haushaltsartikel. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft muss sparen. Angesichts der angespannten Finanzlage und der düsteren Konjunkturaussichten hat der Verwaltungsrat beschlossen, keine zusätzlichen Stellen zu bewilligen. Darüber hinaus hat er ein weiteres Sparpaket verabschiedet. Damit will die SRG Ideswiss bis 2010 20 Millionen Franken einsparen. Die Einsparungen betreffen den Bereich Immobilien sowie die Generaldirektion. Sie hatten keinen direkten Einfluss auf das Programmangebot, schreibt die SRG. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ruanda hat Theonest Bagosora zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht in Tansania sprach den ehemaligen Direktor im ruandischen Verteidigungsministerium schuldig, den Völkermord in Ruanda maßgeblich organisiert zu haben. 1994 hatten dort Hutu-Milizen 800.000 Menschen, meist Angehörige der Tutsi-Minderheit sowie gemäßigte Hutu, niedergemetzelt. In Peking hat die chinesische Regierung angekündigt, mehrere Kriegsschiffe zum Kampf gegen die Piraten vor der somalischen Küste zu schicken. Die chinesische Marine beteiligt sich damit erstmals in der neueren Geschichte an einem Einsatz außerhalb der Hoheitsgewässer des Landes, wie das Chinesische Institut für internationale Beziehungen mitteilte. In Irak sollen bis zu 50 Mitarbeiter des Innenministeriums wegen eines Putschversuchs festgenommen worden sein. Das verlautete aus irakischen Sicherheitskreisen. Unter den Festgenommenen befänden sich hochrangige Beamte. Die mutmaßlichen Verschwörer hätten offenbar geplant, die verbotene Baath-Partei des ehemaligen Diktators Saddam Hussein zurück an die Macht zu bringen. Nach einer Amokdrohung ist die kaufmännische Schule St. Gallen geräumt worden. Die rund 1000 KV-Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt. Über den genauen Inhalt der Drohung ist nichts bekannt. Laut der Polizei ist die Fahndung nach den Urhebern im Gang.
12.35 Uhr im Rendezvous geht es weiter mit diesen Themen. Was tun gegen die ständig steigenden Kosten im Gesundheitswesen, wenn wieder jeder Arzt seine eigene Praxis eröffnen kann? Der Ständerat hat keine Antwort gefunden auf diese Frage. Diagnose: Scherbenhaufen. Dann, der Abschwung ist Tatsache. Die Schweiz exportiert weniger in die EU, aber auch in Schwellenländer wie die Türkei oder Indien. Eine Absicherung gegen Lohndumping. Der Kanton Basel-Land bittet ausländische Unternehmen im Voraus zur Kasse. Der Drahtzieher des Völkermords ist verurteilt, aber die Aufarbeitung des schrecklichen Geschehens in Ruanda ist nicht zu Ende. Die Reportage aus dem Norden des Irak, wohin viele verfolgte Christen geflohen sind. Und vom Nationalratssaal auf die größte Baustelle der Schweiz das Tagesgespräch mit Werner Marti. Zuerst jetzt aber Börsendaten, Wetterprognose und Verkehrsmeldungen. Andrea Abbühl.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.594 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.53,27 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.05,11 Franken. Das Wetter. Im Norden ist es heute Nachmittag oft bewölkt und besonders in der Zentral- und Ostschweiz schneit es noch ab und zu. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad. Im Wallis und in Südbünden gibt es sonnige Abschnitte. Im Tessin ist es mit Nordföhn ziemlich sonnig, bei rund 12 Grad. Am Freitag und Samstag geht es im Norden mit vielen Wolken und zeitweise Regen weiter. Die Schneefallgrenze steigt auf 700 bis 1200 Meter. Am Sonntag wird es zunehmend sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad. Im Süden ist es von Freitag bis Sonntag oft sonnig, bei rund 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
In der Gesundheitspolitik steht das Parlament vor einem Scherbenhaufen, den es selber angerichtet hat. Konkret geht es darum, dass der Ständerat sich heute nicht auf ein Modell hat einigen können, das die künftigen Beziehungen zwischen Krankenkassen und Ärzten regelt. Ein solches Modell wäre aber dringend nötig. In einem Jahr läuft nämlich der Ärztestopp aus, dann kann wieder jeder Arzt eine eigene Praxis eröffnen. Ohne eine Nachfolgelösung, so befürchten Gesundheitspolitiker, steigen aber spätestens in 2 Jahren die Krankenkassenprämien massiv. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wie weiter Ende des nächsten Jahres, wenn die Zahl der Ärzte in der Schweiz nicht mehr vom Staat begrenzt wird? Soll der Zwang der Kassen, mit jedem Arzt einen Vertrag abschließen zu müssen, aufgehoben werden? Diese heikle Frage hätte der Ständerat heute beantworten sollen. Doch hat er sich nach 4,5-jähriger intensiver Diskussion nicht auf ein Modell einigen können. Die Konsternation in der kleinen Kammer ist riesig. CVP-Ständerat Bruno Frick.
Das ist ein schlechter Tag für den Ständerat und ein schlechter Tag für ein freiheitliches Gesundheitswesen in der Schweiz.
Die grünliberale Frenadina stellt ernüchtert fest.
Jetzt haben wir eine Bankrotterklärung.
Für Gesundheitsminister Pascal Couchepin lag es am Modell, das die zuständige Gesundheitskommission dem Ständerat unterbreitet hat, dass man nun mit leeren Händen dasteht.
Zu kompliziert, zu ambitiös.
Dieses Modell, findet FDP-Ständerätin Christine Eggersegi, hätte in einer Volksabstimmung keine Chance gehabt. Sie sieht einen großen Teil der Schuld bei der Lobby der Krankenkassen, die in der kleinen Kammer übermäßig stark sei.
Die Zusammensetzung im Ständerat ist effektiv so, dass die Krankenversicherer, die Mandatsträger dieser Versicherungen, eine große Macht haben. Und das hat schließlich auch zu dieser Blockade geführt.
So gehe es mit der Gesundheitskommission des Ständerates, die sich mit dem Krankenversicherungsgesetz KVG beschäftigt, nicht weiter, ist die grünliberale Frenadine überzeugt.
Also wenn die Kommission weiterhin nicht in der Lage ist, die KVG-Geschäfte zu einer Lösung zu bringen, dann muss man sich überlegen, die Kommission neu zu bestellen mit anderen Mitgliedern.
Nicht die Krankenkassen allein seien verantwortlich, wehrt sich Bruno Frick von der CVP, selber ein Kassenvertreter. Die Gesundheitskommission sei ein Spiegel der Schweizer Gesellschaft mit unterschiedlichsten Interessen.
All dieser Brei hat dazu geführt, dass keine klaren Entscheide möglich sind. Der Blick ist zugetrübt und jetzt stehen wir vor einem höchst bedauerlichen, vor allem aber gefährlichen Scherbenhaufen.
Denn mit dem Auslaufen des Ärztestopps Ende 2009 kann künftig jede Ärztin, jeder Arzt in der Schweiz wieder eine Praxis eröffnen. Die Konsequenzen für Bruno Frick sind klar.
Rund um die Schweiz sind sehr viele Ärzte, die aufgrund der hohen Einkommensunterschiede gerne 30, 50 Kilometer reisen und in der Schweiz die Praxis eröffnen würden. Wenn das kommt, dann werden die Gesundheitskosten damit und schließlich die Prämien massiv steigen.
Bei einzelnen Kassen um 10% und mehr ist Bruno Frick überzeugt und dies spätestens ab dem übernächsten Jahr. Eine Prognose, die Gesundheitsminister Pascal Couchepin teilt.
Hunderte von neuen Ärzten können sich etablieren, sogar in Orten, wo es gibt schon zu viele Ärzte und man weiß, dass ein zusätzlicher Arzt kostet ungefähr 500.000 Umsatz der Krankenversicherung. Das heißt, 100 Ärzte machen 50 Millionen und die Prämienzähler werden die Rechnung tragen.
Eine kleine Hoffnung gibt es noch, dass der Nationalrat nun die Lösung findet, die der Ständerat nicht zustande gebracht hat. Allerdings müsste dies innerhalb eines Jahres gelingen. Wenn man bedenkt, dass die Diskussionen in der Grossen Kammer im Allgemeinen eher noch kontroverser verlaufen als im Ständerat, sind diese Chancen allerdings äußerst gering.
Philipp Burkhardt über die Schwierigkeiten im Gesundheitswesen. Die wirtschaftlichen Aussichten sind düster, auch für die Schweiz. Das haben gestern und vorgestern die verschiedenen Konjunkturprognosen gezeigt. Heute kommt jetzt der Beleg dafür. Der Abschwung ist schon Tatsache und trifft gerade die wichtige Schweizer Exportindustrie. Im November wurde im Vergleich zum gleichen Monat vor einem Jahr 10% weniger exportiert. Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin.
Seit dem Sommer hat sich der Trend nach unten abgezeichnet. Im Oktober gingen dann die Exporte und Importe der Schweiz erstmals seit langer Zeit zurück und im November hat sich der Negativtrend weiter verstärkt. Exporte und Importe sanken in zweistelliger Höhe im Vergleich zum Vorjahr, die Importe noch stärker als die Exporte. So schlecht wie die Zahlen erscheinen, ist die Lage aber trotzdem nicht, denn der November 2008 zählte 2 Arbeitstage weniger als der November des Vorjahres. Zumindest ein Teil der Rückschläge lässt sich so erklären. Einbußen erlitten die Schweizer Exporteure fast überall. Auf dem wichtigsten Exportmarkt der EU setzt die Schweiz 14% weniger Waren ab. Noch größere Rückschläge erlitten die Exporteure in mehreren Schwellenländern, ganz besonders in der Türkei, in Indien und in Mexiko. Noch immer günstig verlief das Geschäft in mehreren arabischen Staaten sowie in Brasilien und selbst in den USA. Der globale Wirtschaftseinbruch macht sich in allen Industriebranchen bemerkbar, wenn auch unterschiedlich stark. Am stärksten trifft es die Metallindustrie, den Textilsektor und neuerdings auch die Uhrenindustrie. Auch die wichtigsten Exportbranchen, die Maschinen- und Elektronikindustrie sowie die Chemie, konnten deutlich weniger im Ausland absetzen. Noch am besten schneiden die Präzisionsinstrumente sowie die Nahrungs- und Genussmittelindustrie ab. Diese Branchen erlitten vergleichsweise geringe Einbußen. Der November dürfte nur einen Vorgeschmack sein für das, was noch kommen wird, denn die Wirtschaftsprognostiker sind sich einig, Exporte und Importe dürften in den kommenden Monaten sinken. Und eine Erholung wird erst für die zweite Hälfte 2009 erwartet und selbst das sind vorerst Hoffnungen und keine gesicherten Werte. Trotz der Klagen über das schlechte Exportgeschäft, die Schweiz erzielt im Warenaustausch mit dem Ausland weiterhin einen Überschuss. Im Vergleich zum November letzten Jahres ist er gar massiv gestiegen. Und auf das gesamte Jahr gerechnet zeichnet sich gar ein rekordhoher Überschuss ab. Er liegt bis jetzt um 40% höher als 2007 und beläuft sich schon auf fast 20 Milliarden Franken. Noch nie hat die Schweiz auch nur annähernd einen so hohen Exportüberschuss erzielt. Schweizer Waren verkaufen sich also nicht nur schwer im Ausland, noch zurückhaltender zeigt sich die Schweiz als Käuferin in den anderen Ländern.
Der Der Kanton Basel-Land will Lohndrückern das Handwerk legen. Er geht deshalb neue Wege bei den flankierenden Maßnahmen zum freien Personenverkehr mit der EU. Als erster Kanton führt Basel-Land ab April nächsten Jahres eine Kautionspflicht im Baugewerbe ein. Das heißt, Firmen, die im Baselbiet arbeiten wollen, müssen zuerst einen Betrag von 20.000 Franken bei einer Bank hinterlegen. Damit wollen die Behörden erreichen, dass allfällige Gesetzesverstöße wegen Lohndumpings denn auch tatsächlich bestraft werden können, insbesondere bei ausländischen Arbeitgebern. Aus Basel berichtet Beat Giger.
Auch im Baselbiet trifft man seit der Einführung der Personenfreizügigkeit mit den EU-Ländern immer öfter auf ausländische Gipser, Schreiner oder Maler. Die meisten von ihnen sind bei deutschen Unternehmen angestellt. Stichproben haben aber ergeben, dass rund 40% dieser Betriebe gegen die in der Schweiz geltenden gesetzlichen Bestimmungen verstoßen. Das heißt, sie zahlen ihren Arbeitern beispielsweise zu wenig Lohn. Obwohl die schwarzen Schafe bekannt seien, hätten diese Verstöße bisher kaum Konsequenzen gehabt, erklärt der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor Peter Zwick.
Das Problem am Ganzen ist, dass die ausländischen Gerichte in Deutschland oder Frankreich sich nicht für zuständig erklären, diese Missstände aufzuheben.
Mit der geplanten Kaution wollen die Baselbieter Regierung und die Sozialpartner das Heft nun in die Hand nehmen. Mit klaren Spielregeln. Bevor ein Unternehmen einen Auftrag ausführen kann, muss es bis zu 20.000 Franken auf ein Sperrkonto überweisen. Läuft alles korrekt ab, bleibt dieser Betrag unangetastet. Umgekehrt, im Fall von Verstößen, wäre das Bußgeld schon vorhanden. Die Regelung gilt für Arbeitgeber aus dem Ausland und aus dem Baselbiet, nicht jedoch für jene aus anderen Schweizer Kantonen. Denn das Schweizer Binnenmarktgesetz lässt solche Auflagen nicht zu. Für Claudius Marx, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, ist dies deshalb ein klarer Fall von Ungleichbehandlung.
Der Unternehmer, der im grenznahen deutschen Raum nur einmal oder nur eine wenige Male in der Schweiz tätig sein will und jetzt dazu zuerst zu einer Schweizer Bank gehen muss und dort diese Bürgschaft stellen, der hat eine so hohe Hürde, dass er das letztlich gar nicht tun wird. Das heißt, er wird vom Markt ferngehalten.
Diese Befürchtung teilt auch Handwerksmeister Michael Schwab aus der Grenzstadt Lörrach, wobei er ergänzt, dass sich die Kautionspflicht auch als Boomerang erweisen könnte.
Das wird natürlich auch für die Schweizer Seite mit zusätzlichem Aufwand sein, weil sich in der Vergangenheit oftmals gezeigt hat, dass nicht wir die Arbeiten bewerben, sondern oftmals auch die Kunden aus der Schweizer Seite auf uns zukommen, weil sie keine Schweizer Handwerker bekommen, auch nach mehrmaligem Anruf.
Volkswirtschaftsdirektor Peter Zwick versucht derweil die Gemüter zu beruhigen.
Der kleine Handwerker, der hier in die Schweiz kommt und Türen repariert, der braucht sich keine Sorgen zu machen.
Denn bei Aufträgen unter 2000 Franken werde auch weiterhin keine Kaution eingefordert. Und sogar bei größeren Geschäften müsse nicht automatisch der Maximalbetrag von 20.000 Franken hinterlegt werden. Zudem seien solche Hürden auch umgekehrt, wenn ein Schweizer Unternehmen im Ausland tätig ist, an der Tagesordnung. Dass das Baselbiet ausgerechnet jetzt in die Offensive geht, ist kein Zufall. Dahinter steckt, mit Blick auf die Abstimmung über die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit im Februar, auch politisches Kalkül.
Wir möchten damit auch zeigen, dass die flankierenden Maßnahmen geleistet werden, dass das nicht nur warme Luft ist, sondern wir setzen die auch um.
Dazu erhielt man auch Rückendeckung aus Bern. Bundesrätin Leuthard habe die Baselbieter ausdrücklich ermuntert, in dieser Frage eine Pionierrolle zu übernehmen. Gut denkbar, dass deshalb auch andere Kantone dem Baselbieter Beispiel folgen und ebenfalls eine Kautionspflicht einführen werden.
Es ist schlicht unvorstellbar. Innerhalb von nur 100 Tagen kamen vor 14 Jahren in Ruanda 800.000 Menschen um, brutal umgebracht mit Macheten und anderen Waffen. Die Täter gehörten zur Volksgruppe der Hutus, die Opfer waren die verfeindeten Tutsis oder gemäßigte Hutus. Mit Theonest Bagosora hat das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Tansania heute Vormittag jetzt den eigentlichen Drahtzieher verurteilt, lebenslänglich wegen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Peter Baumgartner ist freier Journalist in Afrika. Ich fragte ihn, was bedeutet die Verurteilung von Bagosora für die Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda?
Ja, man muss vielleicht etwas zuerst vorwegnehmen, das Allgemeines. In Afrika, auf diesem Kontinent, grassierte die Straflosigkeit. Viele Diktatoren und Verbrecher gehen straflos aus für ihre Verbrechen und werden nie zur Rechenschaft gezogen. Insofern hat das Urteil auch eine Signalwirkung. Es wird einmal gezeigt der Menschheit, der Menschen in Afrika, dass nicht alles möglich ist auf diesem Kontinent und dass Menschen, die sich wirklich sehr übel benommen haben, dafür auch büßen müssen. Also ich denke, das ist ein wichtiger Schritt für den ganzen Kontinent. Nun, für Ruanda muss man natürlich sagen, es ist ein wichtiger Schritt, weil die Menschen, die damals ihre Angehörigen verloren haben, die Opfer, die Nachfolger der Opfer, die Nachkommen der Opfer, sehen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren ist. Und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, das ist ja, hilft ihnen zwar nicht sehr stark, aber es ist mindestens ein Trost, dass große Verbrecher nicht einfach so davonschleichen können.
Bei Völkermordprozessen wie diesem ist es ja oft sehr schwierig, die Schuld lückenlos zu beweisen. Warum ist das hier gelungen?
Es ist sicher diesmal gelungen, weil Bagosora natürlich seine Aufzeichnungen gemacht hat, wie er den Völkermord planen würde, mit seinen Kollegen zusammen vom Verteidigungsministerium. Und er wurde auch von allen möglichen Seiten ganz klar als der Drahtzieher beurteilt. Dafür gab es natürlich auch Zeugnisse und Zeugen, die in diesem Fall ganz klar waren, so klar, dass das Urteil gefällt werden konnte.
Dieses UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ruanda tagt seit 6 Jahren und es ist immer wieder in Kritik geraten in dieser Zeit von verschiedensten Seiten. Wo liegen denn die Probleme?
Ja, erstens einmal in diesem ganzen Ausmaß. Das ist ein Problem. Das waren so viele Menschen, die hier gelitten haben und umgebracht wurden und die zu Mördern geworden sind. Es fehlte sicher an Geld, an Personal und auch am internationalen Interesse. Der Völkermord war vorbei und damit wurde das Interesse der allgemeinen internationalen Gemeinschaft auf anderes gelenkt. Aber die wahren Schwierigkeiten liegen natürlich auch tiefer. Man muss sagen, dass sich am Anfang mindestens einige Staaten in Afrika geweigert hatten, die Kriegsverbrecher auszuliefern. Das waren mühsame Prozesse, bis sie endlich mal in Arusha waren vor dem Tribunal. Dann muss man auch sagen, dass viele Zeugen sich weigerten oder gar nicht gemeldet haben, weil sie Angst vor Repressalien hatten. Und zwar mit gutem Grund. In den letzten paar Jahren sind in Ruanda einige Dutzend Menschen umgebracht worden, mundtot gemacht worden von Leuten, die etwas zu befürchten hatten.
Die Arbeit des UNO-Kriegsverbrechertribunals ist bald zu Ende. Das Mandat läuft irgendwann in den nächsten Monaten wahrscheinlich aus. Wie geht es dann mit der Aufarbeitung weiter?
Ja, es könnte ja sein, dass der UNO-Sicherheitsrat das Mandat nochmals verlängert. Das wird abzuwarten sein. Ich nehme an, dass Ruanda mit allen Mitteln versuchen wird, die noch flüchtigen oder die noch auffindbaren Kriegsverbrecher vor ein ruandisches Gericht zu stellen, die Aufarbeitung des Völkermords von 1994, die geht natürlich weiter. Und es ist klar, dass hier immer wieder alte Wunden neu aufgerissen werden. Aber ich denke, damit wird Ruanda leben müssen für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Solche Wunden, die werden nicht so schnell vergessen und der Völkermord genauso wenig.
Ruanda, 14 Jahre nach dem Völkermord an 800.000 Menschen. Informationen waren das von Peter Baumgartner. Er berichtet als freier Journalist aus Afrika. Die Sicherheitslage im Irak hat sich in den letzten Monaten verbessert, keine Frage. Aber immer noch werden regelmäßig Anschläge verübt, Tag für Tag werden Menschen getötet oder verletzt. Und viele Irakerinnen und Iraker werden vertrieben und verfolgt. Ganz gezielt verfolgt werden zum Beispiel die Christen im Irak. Im letzten Frühling wurde der Bischof von Mossul ermordet. Im Herbst wurden weit über 10.000 Christen aus Mossul brutal vertrieben. Viele von ihnen landen mangels Alternative im Nordirak in der autonomen Kurdenregion. Irene Meyer hat dort vertriebene Christen getroffen.
Miriam kommt gerade vom Gottesdienst. Sie ist eine von hier, von Ankawa. Hier am Rand von Erbil leben seit langem vor allem Christen. Und hierher flüchten Christen, Vertriebene aus dem ganzen Irak. Ihr findet sie in der Ma'elia-Kirche, sagt Miriam. Sie kommen aus Mosul, aus Bagdad, aus Kirkuk. Wir finden sie, aber sie haben Angst zu sprechen. Auf dem Weg zur Elia-Kirche machen wir Halt in einem Restaurant, dessen Besitzer aus Mosul kommt. Als wir mit ihm reden wollen, verschwindet er in der Küche und kommt nicht wieder. Vor der Elia-Kirche diskutieren drei Männer, sie sind aus Mosul. Als sie das Mikrofon sehen, verstummen sie. Erst nachdem sie sich vergewissert haben, dass das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist, beginnen sie zu erzählen von ihrer Vertreibung. Sie seien bedroht und terrorisiert worden in ihrer Heimatstadt Mosul, nur weil sie Christen seien. Von wem? Sie verstummen wieder. Vor dem Kircheneingang steht Ali, ein junger Mann, auch er ein vertriebener Christ, aus Bagdad, eben erst im Nordirak angekommen.
Ich habe einen Zettel im Auto gefunden, auf dem stand, haut ab von hier, tot den Christen, sagt Ali.
Ich kann nicht über die letzten 5 Jahre in Bagdad sprechen, es ist zu schwer. Wir sind im ganzen Land bedroht, gehören nirgendwo mehr hin, sagt der junge Autoelektriker. Wem gibt er die Schuld dafür? Die Täter kenne er nicht. Natürlich seien es irgendwelche Extremisten und Rassisten. Die eigentliche Verantwortung aber trügen Regierung und Politiker. Ali nennt sie zurückgebliebene, dumme Leute, die überhaupt nicht in die heutige Zeit passten. Er fühle sich im Moment sicher hier in der Kurdenregion, aber seine Zukunft sieht er nicht mehr im Irak. Er versuche nach Europa zu emigrieren. Man spreche jetzt immer von einer generellen Beruhigung im Irak, von einer verbesserten Sicherheitslage, sagt Ali. Das stimme in gewisser Weise, aber die individuelle Sicherheit sei für viele schlechter denn je, eben zum Beispiel für die Christen. Im Herbst hat die systematische Vertreibung der Christen im Irak einen Höhepunkt erreicht, als nach einer Welle von Mordanschlägen gegen Christen in Mosul mehr als 2300 Familien mit über 13.000 Angehörigen aus der Stadt flohen. Al-Qaida, irakische Islamisten, schiitische Milizen, kurdische Gruppen, keine Fakten, sondern nur Spekulationen zirkulieren über die möglichen Täter. Doch nun habe sich die Lage in Mosul beruhigt, sagt uns Pater Sabri in Ankawa.
The bishop in Mosul made a statement for people to come back to their homes.
Der Bischof von Mosul habe die Flüchtlinge zur Rückkehr aufgefordert. Er habe mit islamistischen Gruppen ein Abkommen erreicht, beteuert der Priester. Doch nur wenige Flüchtlinge trauen diesen Worten. Die Christen fühlen sich heute als ungebetene Gäste im eigenen Land. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, aber man schätzt, dass die Hälfte das Land bereits verlassen hat und viele andere innerhalb des Iraks geflohen sind. Abu Farah ist einer von ihnen. Ursprünglich aus Mosul hat er mit seiner Frau und den 3 kleinen Kindern die letzte Zeit in Bagdad gelebt, bis die Situation auch dort lebensgefährlich für sie wurde. Nun versuchen sie in Ankawa im kurdischen Leben Fuß zu fassen. Abu Farah hat Arbeit, die Familie hat eine Wohnung gefunden, die Nachbarn sind nett. Wir gehören zum irakischen Mosaik wie alle anderen, sagt Abu Farah. Wir sind ein ebenso alter Teil dieser Gesellschaft wie die anderen und wir steuern eigene, moderne Werte bei. Wenn die Christen gehen, fehlt dem Irak etwas Wichtiges. Außerdem fragt Abu Farah, wohin sollen wir gehen? Und seine Frau fügt an, sie sei Irakerin, Gott habe sie hier geschaffen, sie gehöre hierher. Und eines Tages, das sagt sie mit Bestimmtheit, wolle sie zurück nach Bagdad. Dann, wenn ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen sei, wenn die Menschen in diesem Land die Versöhnung geschafft haben.
Das Schicksal der vielen vertriebenen Christen im Nordirak, das war die Reportage von Irin Meyer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.